Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche: Was tun gegen den Jojo-Effekt? Viele Übergewichtige können mit Diäten ihr Körpergewicht reduzieren, nehmen aber meist nach der Gewichtsreduktion mehr oder weniger schnell wieder zu. Dieser sogenannte Jojo-Effekt hängt von verschiedenen Faktoren ab und hat damit zu tun, dass im Körper physiologische Veränderungen stattfinden, die zum Teil auch noch ein Jahr nach Beenden der Diät nachweisbar sind. Weltweit steigt die Adipositas-Prävalenz. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO aus dem Jahre 2005 gibt es 1,6 Milliarden übergewichtige Erwachsene, davon sind 400 Millionen adipös. In Deutschland sind rund 45% der Frauen und knapp 60% der Männer übergewichtig oder fettleibig. Gesundheitliche Probleme veranlassen viele Betroffene, ihr Körpergewicht durch Diäten zu senken. 2006 hielten 11,6% aller Deutschen zwischen 14 und 80 Jahren zum Zeitpunkt der Befragung eine Diät zur Gewichtsreduktion ein. Viele Personen nehmen allerdings nach einer erfolgreichen Gewichtsreduktion schnell wieder zu, wenn alte Ernährungs- und Lebensgewohnheiten wieder aufgenommen werden. Langzeitstudien zeigten, dass nur etwa 15% aller Personen eine Gewichtsabnahme von 5-10% über mehrere Jahre halten können, berichtet Dr. Christina Holzapfel, wissenschaftliche Geschäftsführerin des Kompetenznetzes Adipositas. Der Jojo-Effekt tritt besonders bei Crash-Diäten auf, bei denen in kurzer Zeit durch extreme Lebensstiländerungen viel Gewicht abgenommen wird, sagt die Ernährungswissenschaftlerin vom Klinikum rechts der ISA der Technischen Universität München. Wir sind durch unsere Evolution geprägt. Als Jäger und Sammler mussten wir essen, wenn Nahrung verfügbar war, und Fettdepots für sparsame Zeiten anlegen. Zu einer Gewichtsreduktion sind wir nicht veranlagt. Deshalb passt sich der Stoffwechsel einer niedrigen Energiezufuhr während einer Diät an und schaltet auf Sparflamme. Durch die Gewichtsabnahme wird der Stoffwechsel herunterreguliert, zum Beispiel durch den Abfall des Sympathikotonus und der Herzfrequenz. Der Gesamtenergieverbrauch sowie der Grundumsatz sinken, vor allem durch den Verlust an Muskelmasse. Ein Rückfall in alte Lebensgewohnheiten sowie ein damit verbundener Anstieg der Energiezufuhr nach Beenden der Diät führt daher oft mehr oder weniger schnell wieder zum Anstieg des Körpergewichts, zum Teil über das Ausgangsgewicht hinaus.
Die Energiehomöostase im Körper wird durch ein komplexes Zusammenspiel von Gastrointestinaltrakt, Fettgewebe und Gehirn, vor allem Hypothalamus, gesteuert. Verschiedene Hormone spielen dabei eine zentrale Rolle. Zum einen werden Kurzzeitsignale nach der Nahrungsaufnahme im Gastrointestinaltrakt ausgeschüttet, die als Hunger- und Sättigungssignal wirken. So wirkt beispielsweise Ghrelin appetitstimulierend. In Hungerphasen steigt der Ghrelinspiegel im Blut, nach dem Essen sinkt er. Außerdem reguliert Ghrelin die Sekretion von Wachstumshormonen. Amylin dagegen, ein Peptidhormon, das wie Insulin von Pankreas sezerniert wird, wirkt sättigend. Es verlangsamt die Magenentleerung und reduziert die postprandiale Glukagonsekretion. Zum anderen werden Langzeitsignale wie Leptin von Adipozyten produziert. Dieses Proteohormon ist korreliert mit dem Fettdepot im Körper und gilt als eines der Schlüsselhormone in der Regulation von Hunger und Sättigung. Es bindet an Leptinrezeptoren im Hypothalamus, der daraufhin appetithemmende Signale aussendet. Eine aktuelle Studie zeigte, dass die Kalorienreduktion während einer Diät nicht nur akute Kompensationsreaktionen im Körper bewirkt, sondern dass viele dieser physiologischen Veränderungen auch 12 Monate nach der Diät persistieren. Zu den akuten Kompensationsmechanismen gehören zum Beispiel, dass die Spiegel von Leptin, Cholezystokinin, Peptid YY, Insulin und Amylin sowie der Energieverbrauch sinken, die Spiegel von Ghrelin und pankreatischem Polypeptid sowie der Appetit dagegen steigen. Außer dem niedrigeren Amylinspiegel blieben alle Veränderungen auch ein Jahr nach beendeter Diät bestehen. Hormonelle Sättigungs- und Hungersignale wurden durch die Gewichtsreduktion so beeinflusst, dass die Studienteilnehmer während der 10-wöchigen Diät mehr Hunger und Appetit verspürten, erklärt Privatdozent Dr. Stefan Engeli vom Institut für klinische Pharmakologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Allerdings blieben diese ungünstigen hormonellen Veränderungen auch 52 Wochen nach der Diät noch erhalten. Das erstaunt, denn die Gewichtsreduktion war zu diesem Zeitpunkt längst vorbei. Die Probanden hatten im Mittel schon wieder zugenommen. Diese hormonelle Situation arbeitet gegen die angestrebte Erhaltung des reduzierten Körpergewichts.
Auch genetische Faktoren können Einfluss auf das Körpergewicht und die Gewichtserhaltung nehmen. So gehen bestimmte genetische Varianten mit einem erhöhten Körpergewicht einher. Allerdings gibt es nicht ein Fettgen, sondern mehrere Gene, die das Gewicht beeinflussen, sagt Holzapfel. Den stärksten Einfluss auf den Body Mass Index hat nach bisherigen Untersuchungen das Fat Mass and Obesity Associated Gen, kurz FTO-Gen, das unter anderem im Gehirn exprimiert wird und für eine Oxygenase kodiert, die bei der DNA-Methylierung eine Rolle spielt. Personen, die zwei Risikoallele einer genetischen Variante in diesem Gen tragen, haben ein um ca. 3 Kilogramm höheres Körpergewicht als Personen, die die Risikovariante nicht besitzen. Eine aktuelle Meta-Analyse zeigte, dass sportliche Aktivität den genetischen Effekt dieser Variante auf den Body Mass Index um bis zu 30% abschwächen kann, berichtet Holzapfel. Eine Vielzahl von Genen beeinflusst das Körpergewicht, wobei jedem einzelnen Gen nur ein geringer Effekt zuzuschreiben ist. Wie aktuell gezeigt, kann der Effekt der genetischen Prädisposition zum Beispiel durch Sport reduziert werden.
Für Engeli sind biologische Faktoren nicht alles. Von großer Bedeutung ist das soziale Umfeld bei einer Gewichtsreduktion und Erhaltung. Nach einer 6-monatigen Interventionsstudie konnten Engeli und Mitarbeiter zeigen, dass es bei einer Diät nicht entscheidend ist, ob die Kalorienrestriktion durch eine Kohlenhydrat- oder fettreduzierte Ernährungsweise zustande kommt. Hauptsache ist, dass die Personen die Diät durchhalten. In unserer Nachbeobachtung von ungefähr 2/3 der Probanden konnten die meisten ihr Gewicht halten. Wichtige Erfolgsfaktoren dafür sind seiner Erfahrung nach: Die Ernährungsumstellung sollte nicht extrem sein, damit sie durchgehalten werden kann. Eine individuell angepasste Diät sollte gegebenenfalls durch Wechsel der Diätform gefunden werden. Wöchentliche Gruppenschulungen verbessern die Kommunikation der Teilnehmer untereinander und verstärken die richtige Anwendung des Gelernten. Wichtig sei auch das soziale Umfeld. Unterstützte die Familie eine Diät, habe diese auch eher langfristigen Erfolg und es bestünden größere Chancen, dass das Essverhalten langfristig geändert wird.
Die Ergebnisse einer großen europäischen Ernährungsstudie weisen darauf hin, dass eine Kost mit mäßig erhöhtem Proteinanteil und niedrigem glykämischen Index dem Jojo-Effekt besser entgegenwirkt als andere Kostformen. Nach 8 Wochen Reduktionsdiät mussten die Probanden ein halbes Jahr verschiedene Kostformen einhalten. In der Gruppe mit der genannten Kost wurde keine Gewichtszunahme beobachtet, im Gegensatz zu der Gruppe mit einer Kost mit einem niedrigen Eiweißanteil und einem hohen glykämischen Index. Der glykämische Index ist ein Maß für die Blutzuckererhöhung, die durch kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel ausgelöst wird. Je höher er ist, desto größer ist die Insulinausschüttung und desto stärker wird die Fettverbrennung gebremst. Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index, zum Beispiel Vollkornprodukte, lassen den Blutzucker langsamer und auf einen niedrigeren Wert ansteigen als solche mit einem hohen glykämischen Index, zum Beispiel Weißmehlprodukte. Den Studienteilnehmern schien es leichter zu fallen, ihre Ernährungsweise dauerhaft auf eine solche Kostform umzustellen, erklärt der deutsche Studienleiter, Professor Dr. Andreas Pfeiffer vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke in einer Pressemitteilung im November 2011.
Man sollte sich schon bei der Gewichtsreduktion realistische Ziele setzen, empfiehlt Holzapfel. Eine Reduzierung des Körpergewichts um 5-10% hat bereits messbare gesundheitliche Vorteile. Wichtig ist es nach Holzapfel auch, langsam abzunehmen. Und die Diät darf nicht zu radikal sein, damit der Körper nicht auf den Hungerstoffwechsel umschaltet. Auch sollten keine strengen Verbote während der Gewichtsreduktion verordnet werden. Außerdem seien dauerhafte Änderungen des Lebensstils nötig, um das Gewicht zu halten. Betroffene sollten die Energiezufuhr auf Dauer reduzieren, durch energie- und fettarme Mischkost, und den Energieverbrauch durch regelmäßige körperliche Betätigung steigern, sowohl durch Sport als auch im Alltag, zum Beispiel durch Treppensteigen. In der Erhaltungsphase sollte zudem täglich das Gewicht kontrolliert werden. Bei psychischen Störungen wie Depressionen sollten Betroffene sich nicht scheuen, fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Maren Schenk aus Schriesheim. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.